stellte nämlich fest, dass die Gurus des Westen die Wissenschaftler sind, deren Wissen im Vergleich zu, sagen wir mal, unbedeutend eigentlich ist, nach Prabhupada sagt. Denn die materielle Welt ist nur ein ganz geringer Teil des beurteilten Welt. Die wissen nichts über das Königreich Gottes. Prabhupada war so intensiv an den Wissenschaftlern, dass er seinen Schülern sagt, ihr müsst zu seinen wissenschaftlich geschulten Schülern, ihr müsst zu allen Universitäten gehen und dann Vorlesungen geben. Und dann sollt ihr diese Schurken öffentlich als Dummköpfe denunzieren, die Wissenschaftler. Nicht, weil die sagen, Leben kommt aus Materie, es gibt keine Seele und solche unwissenden Aussagen. Das wird eure Vision sein. Das fällt richtig auf. Prabhupada hat zu jedem Gesundheitszustand, selbst auf seinem Krankenbett, hat er noch gegen die Wissenschaftler gewettet. Das war ein ganz, also das war, hat die, praktisch die Gurus des Westens entlarvt als Unwissende. Nicht in der, heute noch immer in der Predigt, nicht? Der Wissenschaftler so und so hat gesagt, nicht? Dann geht das schon los. Alles, alle religiösen Gefühle lassen sich durch eine Wechselwirkung der Fluoreszententeile im Gehirnkanal 25 erklären. Ne? Also ist, übrigens, das wird wohl keiner so sagen, das war jetzt eine Art Parodie auf die Wissenschaft. Ne? Und dann geht es einem schon so, ne? So sagen zu den Leuten, weil die eben keine Verständnis von einer spirituellen Gesetzmäßigkeit und Wirklichkeit haben. Jiva Goswami sagt, genauso wie man eine Melodie niemals mit dem Auge sehen kann, ist nicht so, wenn jetzt der Peter Wasser singt, dass wir plötzlich hier so Noten sehen im Raum, mit Pum Pum, ist nicht so, nicht? Genauso kann man die spirituelle Wirklichkeit nicht mit dem Wissenschaft, mit dem Avalokapanta, dem, wie heißt das, nicht Avaroha, der andere, Arohapanta verstehen, das heißt den aufsteigenden Pfad, dass man empirisches Wissen macht, forschendes Wissen mit den Sinnen, das geht nicht, so kann man das nicht sehen. Eine Melodie kannst du nicht so sehen, ach ja, da verläuft sie, siehst du, hier kommt sie rein, da geht sie durch Schlüsselloch raus. Das geht nicht so. Oder sie tut hier eine Spirale. Das geht nicht so. Das ist nicht so sichtbar. So müssen andere Mittel, bei Melodien kann man sie wahrnehmen, wenn man sie hört, zum Beispiel mit einem musikalisch geschulten Ohr. Da müsste man auch eine spirituelle Wahrnehmung einschalten, um spirituelle Wirklichkeiten zu sehen. Eine andere sehr interessante Neuerung, die Prabhupada einführte, ist die tägliche Guru Puja, die Verehrung des spirituellen Meisters, wo er auch einen großen Vyasasan hatte. In der indischen Tradition ist es so, dass der Guru eigentlich nur einmal verehrt wird, am Guru Purnima. Das war bis vor Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Zeiten, war es so, einmal am Vollmond und so weiter. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat dann die Vyasa Puja eingeführt und das ist eine andere geschichtliche Diskussion, die kann man hören, wenn es einem interessiert, indem man zu einem Seminar kommt, die Lehren und die Leben der Vaishnava Heiligen, was bald gegeben wird im Abenteuer. So, Prabhupada hat dann noch gesagt, täglich sollte der spirituelle Meister verehrt werden. Er hat das auch wieder bezogen aus Srila Vyasadeva, dass man sich an den Guru dreimal am Tag erinnern sollte, morgens, mittags und abends. Und er sagte dann, der Guru gibt Divya Jnana, göttliches Wissen, um den Schüler zu retten, so dass er nicht in die Wellen von Geburt und Tod geworfen wird. Guru Puja ist so essentiell wie die Deity-Verehrung. Es geht da nicht um billige Bewunderung. Nein, es ist ein Vorhang der Erleuchtung. Nicht deswegen, jeden Tag hatte Prabhupada eingeführt, sollte man seine Guru Puja machen. Eine andere sehr wichtige Eigenschaft von Srila Prabhupada würde ich darin sehen, dass er sehr viel Wert darauf legte, auf ein Beispiel. Er sagte, Indien ist wie ein Lama, der gut sehen kann, der Westler wie ein Blinder, der gut gehen kann. Wenn beide sich kombinieren, dann kann Spiritualis, dann kann eine heilsame Wirkung über die Erde verbreitet werden. Nicht so nahm er dann Geld und technische Fähigkeit, technisches Know-how nach Indien, half dort in der Verbreitung und gab das Wissen natürlich aus Indien weiter. Damit hat Prabhupada wiederum, sagen wir mal, das weitergeführt, was schon sein spiritueller Meister angefangen hatte. Das Prinzip, dass man selbst materielle Dinge in Krishnas Dienst hineinsetzt. Es gibt Bilder von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, wo er mit einem Automobil fährt. Was höchst ungewöhnlich ist. Sannyasis gingen barfuß damals, nicht mit Autoreifen. Srila Prabhupada benutzte dieses Prinzip sehr, so dass seine Schüler in Autos fahren, Häuser mit Heizungen haben und Uhren tragen und Radaratya habe ich neulich erwischt, wie ein Handy an seiner Seite bammeln hatte, nicht? Vorsicht vor Elektrosmog übrigens, da geht das kostbare Jugendbrain weg, wenn man das zu dicht am Ohr hat. So, eine andere Besonderheit natürlich, die uns als seine Schüler sehr begeistert haben, war Prabhupadas besonderer Humor. Einmal sah er jemand des Beats, Bibek, an der Tür hängen und er fragte dann, wessen Beats weinen hier? Wessen Gebetskette weint hier? Da hatte jemand wohl das vergessen und es hing da so über dem Türgriff. Wessen Beats weinen hier? Wessen Gebetskette weint hier? Nicht überhaupt vergessen worden. Have you seen my little red beads? Please bring them home. Ein Lied, was bessere Jugendzeit gesungen haben als von Krishna Bewusstsein. Have you seen my little red beads? Please bring them home. Und ich sage, wessen Beats weinen hier? Prabhupada, das fand ich einfach großartig, dieses Bild. Die Kette, die Gebetskette weint nach dir, wann wirst du chanten? Dann hat er auch, war auch sehr viel, sehr humorvoll. Prabhupada war gegen lange Haare bei seinen Schülern. Er sagte, wenn die Haare wachsen, dann wachsen die Hippie-Samen wieder. Nicht? Dann kommt, er wusste, seine jungen Schüler kamen aus der Hippie-Kultur. Anything goes, nicht? Alles ist okay. Und er sah, dass sie gefördert waren, immer zu ihren alten Gewohnheiten zurückzugehen. Nicht? Und war adamant darum, dass wir die Haare kurz hatten. Also wenn das wuchs, dann war er gar nicht zufrieden mit seinen Schülern, weil er befürchtete, dass sie zu ihren alten Lebensgewohnheiten zurückgehen würden. Nicht? Und einmal sagte dann ein Schüler, aber hier ist Lord Chaitanya Mahaprabhu, der hat langes Haar. Hier seht ihr Lord Chaitanya, hat tolle Mähne, wie wir damals gesagt hätten. Nicht? Der hat langes Haar. Und sagte Prabhupada so humorvoll. Prabhupadas Humor war sehr, sehr subtil. Ich glaube, dass wenige, die nur so Ostfriesenwitze gewohnt sind, wo es alles so klar ist, worum es geht, ne? Das verstanden. Da sagt Lord Chaitanya, ja, Chaitanya Mahaprabhu war so ein Hippie. Er ist gekommen, um euch, he has come to save you. Er ist gekommen, um euch zu retten. Nun, Prabhupada hatte einen sehr schweren bengalischen Akzent. Und es hat er immer wie SCH gesagt. Zum Beispiel sagt er Hari Shori. Nicht Hari Sori, sondern Hari Shori zu einem seiner Schüler. Und so wie als Prabhupada so sagte, Lord Chaitanya has come to save you. Da klang es so wie Lord Chaitanya Mahaprabhu has come to shave you. Shave heißt rasieren. Ne? Und die Devotees sahen dann, verstanden. Und dann lachte Prabhupada laut auf und sagte, yes, Lord Chaitanya has come to save and to shave you. Leute, dann ist sie gekommen, um euch zu retten und euch zu rasieren. So, für uns als Schüler von Srila Prabhupada ist es jedoch wichtig, dass wir uns nicht auf das dünne Eis der Spekulation begeben, wo wir auch denken, wir könnten die Dinge, die Prabhupada uns gegeben hat, verändern, kreativ. Nein, Prabhupada hat als Acharya, also eine große Persönlichkeit, Dinge verändert, um sie einen bestimmten Kreis anzupassen. Was Prabhupada getan hat, ist für uns. Wir sollen jetzt nicht denken, ja, ich, das ist das auch noch hier verändern. Ich fange mal an mit drei Prinzipien, das lässt sich bequem im Hier und Jetzt leben und enden dabei englischen Übersetzungen der Lieder, nicht? Statt Sangsala Dharana singen wir es lodert, das Waldbrandfeuer der Existenz. Nicht, wir müssen schon an den Sadhana festhalten, den er uns gegeben hat, nicht, um somit die spirituelle Wirksamkeit zu erfahren. Insbesondere, und damit möchte ich für heute enden, müssen wir an der wichtigsten Unterweisung von Srila Prabhupada mehr festhalten. Was ist die wichtigste Unterweisung von Srila Prabhupada? Das ist eine gute Frage, nicht? Wenn hier zum Beispiel jemand zu uns kommt und sagt, worauf kommt es bei euch jetzt drauf an? Immer an Krishna denken, Krishna nie vergessen. Hare Krishna chanten, sagt Lodja. Du würdest dich da anschließen.
Zu verstehen, dass wir ewig sind.
Zu verstehen, dass wir ewig sind. Es ist interessant, alles was ihr sagt, ist richtig. Ich habe jetzt allerdings als Überleitung zu einem anderen Teil meiner Vorlesung eine besondere Sache rausgegriffen. Prabhupada sagte im Chaitanya Charitamrita, von allen Unterweisungen des spirituellen Meisters ist die Unterweisung, 16 Runden ohne Vergehen zu chanten, die wichtigste. Kann man sich auch notieren. Ach, ich fühle mich so erleichtert, ich kann jetzt den Namen auswendig. Man muss es nur geschrieben sehen, dann geht es. Dann geht es dann. Das ist der Trick. So, die 16 Runden ohne Vergehen. Seht einmal, wir, die wir zum Krishna-Bewusstsein kommen, haben ein starkes Verstaubungsproblem. Unter den Dotis ist Muff aus 1000 Jahren. Nicht? Stark bedingt. Tragen unser karmisches Erbe mit uns. Du schaust so begeistert, das ist die Formulierung ist ungewohnt vielleicht, aber die Thematik ist doch sehr erdrückend irgendwie. Wir haben diese ganzen Bedingtheiten. Was uns so ausmacht, ist ein großer Teil von Ängsten, von Wünschen, von Anhaftungen und so weiter und so fort. Also wenn man... Es heißt rein psychologisch, diese unseren Geist wie eine dicke Staubschicht einen Spiegel bedeckt, der dann nicht mehr reflektieren kann. Kann auch unser Geist nicht mehr richtig reflektieren über den Sinn des Lebens, solange wir so bedeckt sind. Es gibt insbesondere drei Unreinheiten, so wird gesagt, die unseren Geist bedecken, sind einmal starke materielle Wünsche, dann ist es eine bestimmte Haltung, ich sollte eigentlich damit anfangen. Wir haben eine bestimmte Haltung, das ist, wir wollen genießen, nicht? Wir wollen die Freuden bringen, wir wollen die Knospen unserer Jugend zu Blüten treiben. Und es sind dann ungöttliche Routinetätigkeiten, die wir so ausüben. Das sind drei Bedeckungen, die angegeben werden. Diese gottlosen Anhaftungen, vielleicht an andere, an alte Schlagergesänge, nicht wie von Heinche, Mama, oder noch andere Arten von ungöttlichen Dingen, Gesellschaftsspiele, Schach und Schachmatt und dann Mühlespiele, Mensch, ärgere dich und also andere Heavy Spiele, Sportveranstaltungen. Es gibt die Bodies, die bei jeder Weltmeisterschaft dabei sind. Es gibt so ungefähr sechs Bolz-Freunde, die sind bei jeder Weltmeisterschaft dabei. Die können euch alle Spiele der deutschen Nationalelf namentlich benennen, Geburtstage bezeichnen, Lieblingsspeisen nennen, Kleidungsgewohnheiten und so weiter und so fort. Das sind irgendwie nicht so göttliche Anhaftungen. So, die sind, wie soll ich mich ausdrücken, Anhaftungen göttlicher Art, die uns bedecken. Durch das Chanten kann dieser Psychomüll abgeräumt werden. Einfach wie ein Reiben eines Spiegels, das man kann. Durch das Chanten kann auch was anderes geschehen. Dass so diese unglücksverheißenden Dinge in unserem Herzen, das sind insbesondere Unwissenheit und falsches Ego, das kann weggetragen werden durch das Chanten. Diese Dinge führen immer wieder zu Leid im materiellen Dasein. Das Chanten kann auch dazu bringen, uns allerlei glücksverheißende Umstände zu geben. Shubhada, wie Furchtlosigkeit, Güte, die Neigung. Er lebte ja als Junggeselle, er weigerte sich, sich zu verschrinken. Und begründete das mit dem Ausspruch, ich liebe sie, Frau Ewigkeit. Ist aber dann an Syphilis, einer Geschlechtskrankheit, gestorben, hat es also nicht durchgestanden. Die Hauptzeit beim Chanten ist mit dem Wissen. Wenn man schon heiraten muss, dann Wissen. Dann bringt man mit ihr zusammen ein Kind auf die Welt, Frieden, und der Sohn, die Tochter, und der Sohn ist Loslösung. Das ist, was passiert im Chanten, eine Hochzeit mit der jungen Braut des Wissens. Ich finde es sehr nice, so diese Aussprüche, wo diese Hochzeit mit Wissen umgehen. Wir haben eine Band in Polen, die heißt Celibate Lovers. Die Zelibatären, die Paare. Es ist eine Hochzeit mit Wissen, eine zelibatäre Hochzeit. Ja, und so weiter und so fort. Nicht? Deswegen hat Prabhupada auf das Chanten ganz besonderes Wert gelegt. Das Chanten, was ohne Vergehen und mit starken Anhaftungen an Krishna stattfindet, hat diese Qualität. Es reinigt den Spiegel von unseren bedenklichen Wünschen. Es tut das Feuer des Leides beseitigen, was aus Unwissenheit kommt. Es wird uns zu glücksverheißenden Umständen. Es wird gesagt, genau wie eine Lilie sich öffnet, die vom Mondschein geküsst wird. Ich kann es auch nicht so poetisch ausdrücken, also die geöffnet wird vom Mondschein, so wird bei uns unser gutes Glück geöffnet. Durch das Charm. Nicht total gut, dieses Beispiel Mondschein, der über die Lilie geht und sie mit seinen Strahlen sanft umhüllt und daraufhin gewinnt die Lilie Vertrauen und öffnet sich im Mondschein. So tut auch in uns das spirituelle Glück sich zart öffnen zunächst einmal. Und wir werden, ja, ach Krishna, echt glücklich. Viele beschreiben das beim Chanten auf Humility Bodies. So, deswegen hat Prabhupada hat uns das gegeben, das ist ein besonderes Schwergewicht, sein Schwergewicht auf Chanten. Wenn Prabhupada was gefragt wurde, wie Probleme zu lösen sind, sagt er, setzt euch vor die Bildgestalten, nimmt den Bibel und chantet. Ihr braucht nichts zu tun, ich werde euch ernähren. Keiner wird kommen und sagen, macht den Tempelraum sauber oder macht dies oder das oder jenes. Ich werde es persönlich tun und chante, das wird alle Probleme lösen. Prabhupada wurde gefragt, was machen wir, wenn die Atombomben fliegen? Prabhupada sagte, wir ziehen uns zurück und chanten. Dann war Tag. Nicht? Jodtabletten und so. Chanten ist unsere Medizin. So, dieses Chanten ist eine Besonderheit unseres Gründer-Acharyas. Mit dem Grund, den ich eben bezeichnet habe, dem ersten Schlager ist Shikshastak. Ja, Hare Krishna. Ich könnte jetzt noch mühelos ein paar Stunden. Ich habe so viel Inspiration und Material, aber ich werde hier mal die Bücher schließen. Ich weiß, vielleicht kommt noch eine Frage oder bringe ich noch wieder was. Habt ihr Fragen? Ja, das würde ich dir wirklich empfehlen. Fang du doch an. Bettina heißt du, ne?
Bianca.
Bianca, auch gut. Chante doch einfach und merkt diesen großen Nektar des spirituellen Lebens in euch strömen. Krishna-Bewusstsein, das kann man nicht letztendlich ganz und gar erklären durch Worte. Man muss es selber erfahren. Ist genauso wie eine Honigglas. Man kann da nicht von außen dran lecken. Man muss das aufschrauben und dann gar nicht schüchtern den Honig rausnehmen. Nicht? So ist es mit dem Krishna-Bewusstsein auch. Es muss erfahren werden. Wie sagt es so schön, eine Erfahrung lügt nie.
Ich hatte gehört, dass du 10 Stufen des Chantens ausgearbeitet hast, aber das wurde mir nicht ganz genau gesagt, wie das.
Ja. Aufschreiben, der wenn man der. Es ist so, das, was ich jetzt sage, lässt sich mit Shastra-Zitaten unterlegen, aber findet in dieser Aufzählung nicht in Shastras statt. Ne? Es ist eine allmähliche Stufe für den an mechanisches Denken gewöhnten Westler. Das erste ist, früh ins Bett gehen, damit man ausgeschlafen ist am nächsten Tag. Dann, frühes Aufstehen hängt zusammen mit frühen Nächtigen. Nicht? Ungestört. Da müssen wir im Wiesbadener Tempel unbedingt ein bisschen mehr sehen, wie es ungestörter geht mit der Rast. Mir ist es aufgefallen gestern, da kam Noch so spät die Bodhis mit großen Erzählungen Lautstärke haben sie sich übers Leben unterhalten, nicht? Und ich war dann, schwebte 5 cm über meinem Bett, nicht? Und bin dann so langsam zur Tür gepaddelt in der Luft und dann an die Tür geklopft, nicht? Dann war man am Boden, als es still wurde. So, wir müssen aufpassen, dass genügend Schlaf in unseren Schlafseelen, das müssen Schlafseele werden und nicht nächtliche Kommunikationstreffs, nicht? Also dann morgens sich hinsetzen, dann fängst du an zu chanten, indem du erstmal dich darauf eine Uhr vielleicht dabei hast und aufstellst, um zu sehen, dass du in der richtigen Zeit chantest, nicht in 3 Minuten eine Runde gechantet hast und so. Der zweite Punkt ist, du sprichst ganz bewusst und deutlich den heiligen Namen Hare Krishna, indem du die Ober- und Unterlippe benutzt. Wenn ich das im Ausland predige, dann denken die Zuhörerschaft, das hat sich jetzt Sachinanda Swami ausgedacht, weil er deutsches Blut in seine Adern trägt. Denn die sprechen ja so deutlich. Achtung! Ja, aber das ist tatsächlich, in den Heiligen Schriften wird das erwähnt. Warum hat er das erwähnt? Das Chanten bedeutet, dass die Ober-Unterlippe und Zunge aktiv ist. Also richtig, dass der Sound da ist und nicht irgendwie ein zischender Schlangenklang entsteht. A hissing sound, sagt Prabhupada. Schlange habe ich noch poetisch hinzugefügt. Aber das ist dann, das war die zweite, dann aufrecht sitzen. Sit properly. Wisst ihr, wenn ihr aufrecht sitzt, sind die Chakren in Ordnung. Du bist doch so ein Chakrenmann. Nicht, dann ist das so. Das ist sehr gut. Es hilft einem zusätzlich zur Konzentration. Sit properly, sagt Prabhupada. So, dann kommt der nächste Punkt. Das ist, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das waren die mechanischen Sachen. Jetzt haben wir den Körper irgendwie zum Chanten bereit gemacht. Jetzt kommt aber der Geist. Das erste ist, man sollte aufhören, den Geist zu hören, während man chantet. Prabhupada sagt, es gibt eine einfache Methode, mit dem Geist umzugehen. Ignorieren. Nicht, einfach, wenn er da kommt. Wenn es wichtig ist, was zu erarbeiten, das kann man hier sich aufschreiben und für später dann tun. Wenn man richtig den Mahamantra chantet, ist man so, sieht man diesen Film, dann wird irgendwann mal das kommen, dass man Krishnas Form sieht. Nama Rupa. Dann erinnert man sich an die Gunas, an die Eigenschaften und schließlich sieht man das Lila und ein Lila Smaranam fängt an. Man schaut, man erinnert an das Lila. Dann sollte man als nächstes Gedanken ignorieren und auch Pläne schmieden. Wir haben hier ein Organisationsbüro da oben, nicht, was den ganzen Tag und die Nacht hinüber plant. In der Nacht zum Beispiel, heute hat mein Geist schon geplant, mein Hemd zu waschen. Und wenn du aufstehst, wäschst du gleich dein Hemd, weil dein Server den alles vergisst. Und so weiter. Schon im Geist hat er das geplant. Das habe ich die letzten Tage. Ich habe auch die letzten Tage gewaschen, also da kam das so drin. Was planst du denn? Du sollst jetzt an Chanten denken, mein Lieber. Nicht besonders, wenn du schläfst. So, dann das nächste ist, wenn du das gemacht hast, dann kannst du anfangen, richtig, wenn du diese Sachen hast, dann wirst du richtig chanten und dann wirst du so einen Gleitflug haben beim Chanten. Albatros schänden. Und dann kommen schließlich Dinge wie, ja, dass du registrierst, dass der Name nicht verschieden ist von Gott und solchen, von Krishna und so weiter, dann kommt diese Verwirklichung. Ich habe es jetzt nur ausgearbeitet bis zu dieser fünften, der Gleitflug-Chan-Stufe. Natürlich ist das Chanten, das wird man merken, wenn man richtig chanten will. Das Chanten hängt sehr viel mit dem Leben zusammen. Das Chanten lässt sich nicht isolieren vom Leben. Wenn ein Devotee das merkt, dann kann er anfangen, ohne Vergehen zu chanten. Du kannst nicht das Chanten, diese 2 Stunden, isolieren vom Rest deines Tages. Wenn du am Rest des Tages zum Beispiel über weltliche Dinge sprichst, wirst du dich nie konzentrieren können. Diese Ablenkung, die wir erfahren, liegt zu einem großen Teil darin, dass unsere Gespräche unkeusch sind. Nicht? Wir gehen mit Maya weg. Oder du wirst nicht richtig chanten können, wenn deine Beziehungen zu Menschen, die verkorkst sind, dich einholen zur Chantzeit. Besonders wenn du schlecht mit Devotees dich stehst, nicht, und da vergeben hast, dann kannst du nicht richtig chanten. Du musst an diesen Dingen arbeiten. Deswegen, richtig zu chanten ist eine Lebensaufgabe. Es bedeutet, sein Leben in Ordnung zu kriegen. Wenn man das merkt, dann fängt Krishna, dann fängt das Chanten erst an. Bevor man das nicht merkt, wird man in seinem Chanten, sagen wir mal, stagnieren. Es geht nicht weiter. Man wird immer mal mit dem Geist dann ablenken und da wird sich nichts ändern. Das Leben musst du verändern, entsprechend die 10 Guidelines, diese 10 Unterweisungen, diese 10 Vergehen. Krishna, Krishna. Ich merke das zum Beispiel, wenn man den Tag über nur predigt und nur studiert und sich versucht korrekt zu behalten, dann kann man morgen sehr gut chanten. Aber wenn man Kuli streitet, vielleicht sogar, also das mache ich jetzt schon seit einigen. Also das tue ich nie. Streiten, so öffentlicher Streit, so ein Wort gibt das andere. Du blaupolierte Pflaume, nicht? Was ist denn das für ein neues Wort? Das geht.
Um etwas von den beschriebenen Wirkungen des Chants zu verwirklichen, sind also absolut 16 Runden notwendig? Oder finde ich das schon?
Nein, das fängt auch früher an. Sehr oft ist es so, dass Anfänger, die beginnen zu chanten, einen sehr großen Vorschub kriegen von Chaitanya Mahaprabhu. Ich habe gehört, dass selbst einmal in Bolivien ein Hund dazu kam beim Sankirtan und mit chantete, indem er jiffte. Jifte so den Mantra. Und er hatte den Körper aufgegeben, nicht als Folge davon, sondern es war nur seine Zeit mit dem Kirtan. Also das Chanten ist bei jeder Runde aktiv. Nur ist es so, dass wenn wir nachher zu einer spirituellen Disziplin kommen, nicht ein Sadhana ausüben, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge einhalten, die eine entsprechende Rundenzahl. Das ist der natürliche Entwicklungsbau. Wir müssen unser Gottesdienst in die sichere Schale des Sadhanas hineintun, sonst fließt es überall hin und nichts passiert, wenn wir nicht ein bisschen Disziplin haben. Nach einer gewissen Zeit. Aber Chan, no, da sind tolle. Ich habe gerade was gelesen von den Chatunda Maharaj. Da kam so eine, die chanteten in Kajeshastan oder wie das heißt, Kasachstan.
Ja.
Kasachstan. Und dann waren so Muslim-Leute da und die spötteten und Hare Krishna unmöglich und standen da und so. Am nächsten Mal, als er kam, war das gleiche Mädchen, das so gespöttet hatte, schon ein bisschen respektvoller und saß in der Folie. Und beim nächsten Mal war sie im Sari und chantete sehr gerne. Also das Chanten hat einen Anfang. Also wenn man da irgendwie anfängt, tut es etwas Besonderes auslösen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt 8:45 und wohl ein berechtigtes Interesse am Prasadam. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurachandra ki jai, Gaurudeva ki jai, Hiranya Shrisasunaj ki jai. Thank you.